Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ein Mensch schreit auf in seinem Kummer über die Wirklichkeit der Welt, die ihm da begegnet und entgegenschreit. Ein einziger Schrei. Für mich war es eine der eindrücklichsten Erfahrungen im letzten September, als ich in Norwegen an verschiedenen theologischen Hochschulen Vorträge zu halten hatte, dass wir in Oslo auch Gelegenheit bekamen, das Edvard Munch Museum zu sehen. Und ein Bild dieses Malers fällt einem ganz besonders in die Augen, und das hat den Titel Der Schrei. Man sieht darauf den übergroßen Kopf eines Mädchens und die ganze Persönlichkeit scheint aufzugehen und aufgesogen zu sein in einem einzigen Aufschrei. Und es ist rätselhaft. Es handelt sich um einen wunderschönen Tag. Die Sonne lacht, Bäume, eine Parkanlage, eine romantische Brücke, die da über einen Fluss geht, einige ganz harmlose Spaziergänger, die sich an diesem Sonnentag freuen. Man kann überhaupt nicht ahnen, wodurch dieser unendliche Aufschrei dieses Mädchens verursacht ist. Es ist einfach ein Schrei, der die ganze Person erfasst und zu zerreißen droht. Ein Schrei, der durch die Geschichte der Welt geht, von den Sklavenarbeitern der Ägypter über die Weltmacht der Assyrer, die damals losgezogen sind mit der Erfindung ihrer Streitwagen und alles kurz und klein geschlagen haben, bis hin in unser 20. Jahrhundert, ein Schrei, der durch die Weltgeschichte geht. Ich weiß nicht, ob Sie die eine oder andere Sendung dieser Serie 20 Tage des 20. Jahrhunderts gesehen haben. Wenn man sich das anschaut, es sind immer Anlässe von großen Tragödien, von unendlichem Leid, dass da Anknüpfungspunkt bisher war für dieses 20. Jahrhundert. Und vielleicht sagen wir, Gott sei Dank, wir sind in der glücklichen Hälfte geboren und haben das alles überlebt, was über die Menschheit so hereingebrochen ist. Aber es ist ja auch ein Schrei, der um diese Welt geht, der uns mit jeden Nachrichten des Fernsehens neu begegnet, und dazu brauche ich Ihnen nicht viel zu sagen, das kommt in unsere Wohnzimmer und es fällt uns nicht leicht, einfach auf Distanz zu bleiben. Aber was sollte man angesichts des massenhaften Elends, von Unglücksfällen, von Katastrophen, von Kriegen, von Vertreibungen, von Flüchtlingselend, was soll man denn als Einzelner dagegen tun? Man kann das eigentlich nur ertragen, wenn man auf Zuschauerdistanz bleibt, in einem gewissen Ausmaß wenigstens. Aber dann ist es auch der Schrei, der direkt in unser Ohr kommt, den wir da nicht so einfach abweisen können, wo uns Nachrichten von Menschen, die uns etwas bedeuten, überfallen, die plötzlich ins Leid hineingeraten. Denk an den jungen Pfarrer, der mehrfach bei uns im Bengelhaus jetzt war. Seine Frau hat dann bei uns ein Zimmer gehabt, während er in die Klinik musste mit Leukämie. Und das Bangen der Gemeinde, das Bangen der Familie. Und dann ist er weggestorben von 5 Kindern. Das ist ein Schrei, der in unsere Ohren kommt und wo wir so hilflos und ratlos davor stehen. Und es ist dieser Schrei, der nicht nur durch die Geschichte geht, nicht nur um unseren Globus mit immer neuen Nachrichten, nicht nur von Arbeitskollegen, Nachbarn, Freunden, Verwandten, sondern es ist auch ein Schrei, der durch unser eigenes Herz geht. Als wir mit 4 Kindern von Stuttgart weggezogen sind nach Tübingen ins Albrecht-Bengel-Haus, haben wir auch nicht geahnt, was im Einzelnen auf uns zukommen wird. Dass unser mittlerer Sohn dann psychisch krank werden würde und dass er sich vor 2 Jahren in einer Psychose das Leben genommen hat. Das ist dann ein Schrei, der durchs eigene Herz geht. Und mit dem man auch leben muss. Den Schrei kennen wir alle gut. Und der Schrei wird, Gott sei es gedankt, auch in der Heiligen Schrift aufgenommen. Und wir haben diese Klage aus dem 73. Psalm gehört, in der Schriftlesung. Eigentlich wie völlig rat- und hoffnungslos dieser Mensch sich aufbäumt in seinen Fragen und nicht mehr weiter weiß. Doch eines ist anders gegenüber diesem Gemälde von Edvard Munch. Der Schrei bei Edvard Munch ist ganz unerklärlich, ganz anonym, ganz im Dunkel trotz allem hellen Sonnenlicht, unfassbar und absurd. Der Schrei, den der 73. Psalm ausstößt, dieser Asaph, er hat eine Adresse. Er wendet sich an Gott und das ist der entscheidende Unterschied. Und deshalb möchte ich Ihnen jetzt diese zweite Hälfte des Psalms vorlesen, dass wir ein bisschen miteinander nachdenken können und diese Antwort der Bibel hören auf unser Fragen und unser Schreien. Ich lese also weiter Psalm 73 ab Vers 13. Soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Ich bin doch täglich geplagt und meine Züchtigung ist alle Morgen da. Hätte ich gedacht, ich will reden wie sie, siehe, dann hätte ich das Geschlecht deiner Kinder verleugnet. So sann ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund und stürzest sie zu Boden. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Wie ein Traum verschmäht wird, wenn man erwacht, so verschmähst du, Herr, ihr Bild, wenn du dich erhebst. Als es mir wehe tat im Herzen und mich stach in meinen Nieren, da war ich wie ein Narr und wusste nichts. Ich war wie ein Tier vor dir. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Denn siehe, die von dir weichen, werden umkommen. Du bringst um alle, die dir die Treue brechen. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Was diesen Psalmisten umtreibt, ist die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes. Und diese Frage ist eine höchst moderne, sehr aktuelle Frage. Und er hat es auch zuerst versucht, mit seinem theologischen Verstand auszuleuchten und auszuloten, ob er nicht etwa diesem Problem auf den Grund kommen könnte. Wie steht das mit der Gerechtigkeit Gottes? Wenn Gott allmächtig ist und ein guter, liebender Gott, dann, so folgert unsere Logik, müsste die Welt eine wunderbare und gute sein. Aber das ist sie nicht. Die Welt, das haben wir mit diesem Schrei gehört und trotz aller Freude dieses Sommertages Die Welt hat unendlich viel an Not und Aufschrei der Herzen. Und jetzt folgert die philosophische Vernunft, und das beginnt vor allem dann noch einmal mit aller Präzision des Denkens in der Neuzeit, dass man sagt, also wenn Gott allmächtig ist und die Welt ist trotzdem schlecht, dann ist er halt nicht gut, weil er offensichtlich es dann nicht so will, dass es uns gut geht. Und wenn Gott gut ist und die Welt ist schlecht, dann ist er offensichtlich nicht allmächtig. Denn sonst könnte er ja das Übel in der Welt beseitigen. Wie immer man diese drei logischen Glieder versucht miteinander zu verbinden, es kommt nie auf ein vernünftiges Ergebnis heraus. Und die Folgerung, die man dann gezogen hat, wenn der Mensch Gott vor Gericht stellt, wenn man sagt, warum Gott, ist das so? Und der Asaf hat das hier ja auch getan. Ich wollte ihm nachdenken, dass ich es ergründen könnte. Die Neuzeit hat eine sehr harte Antwort auf dieses Problem nach der Gerechtigkeit Gottes gegeben. Die Neuzeit hat gesagt, der Angeklagte wird wegen Nichtexistenz freigesprochen. Wenn Gott gar nicht da ist, und unsere logische Folgerung führt zu diesem Ergebnis, naja gut, dann muss man eben auch den Angeklagten freisprechen, dann hat es überhaupt keinen Sinn, diesen Prozess so zu führen. Wir gehen dabei zunächst von einem ganz entscheidenden Denkfehler aus, wenn wir diese Frage des Gerichtes Gottes stellen, nämlich dass Gott vor unserem Gericht ist. Wenn wir diese Frage stellen, dann sagen wir immer, wenn Gott es den Menschen gut gehen ließe, dann wäre es einfach zu glauben. Ich denke, wir sprechen hier über etwas, was Ihnen ständig, wenn Sie als Christen mit Nichtchristen ins Gespräch kommen, eine der allerersten Fragen ist. Warum lässt Gott das zu? Wenn es den Menschen gut ginge, dann wäre es eine Kleinigkeit, ja eine Selbstverständlichkeit, dass die Menschen auch Gott gegenüber freundlich wären und ihn gerne einen himmlischen Vater sein ließen und an ihn glauben würden. Das ist der Denkfehler und das ist das Vorurteil. Und das hat Asaf sehr genau beobachtet. Sein Problem setzt ja da ein, dass er sagt, es geht den Gottlosen so gut. Die haben alles, die freuen sich, die scheinen ohne Probleme zu sein. Nun, das war seine ganz besondere Beobachtung, die er gemacht hat. Aber die Bibel bezeugt uns das in allen ihren Eckdaten, dass die Frage, wenn es uns gut ginge, dann wäre es ganz leicht, Gott zu vertrauen und zu glauben, dass diese einfache Rechnung so in der Praxis nie aufgegangen ist und offensichtlich auch nicht aufgehen wird. Darf ich Ihnen das an zwei Eckpunkten der biblischen Heilsgeschichte kurz klar machen? Am Anfang steht der wunderbare Garten, das Paradies, die ungestörte Freude und Gemeinschaft mit Gott. Also sozusagen, Gott hat unsere Grundbedingung ans Leben voll erfüllt, nämlich, dass der Mensch ein glücklicher Mensch sei. Und in dieses Glück hinein kommt die Rebellion und der Übermut des Menschen. Und dann die Vertreibung aus dem Paradies und den Aufschrei, das Chaos, all den Jammer, den wir jetzt vor Augen haben, in einer langen Weltgeschichte. Dann sagt die Bibel, es gibt nicht nur ein Morgenrot des Paradieses, sondern Gott wird den Menschen noch einmal in einer ganz eigenartig für uns nicht recht vorstellbaren Weise ein Abendrot der Weltgeschichte schenken, noch einmal eine besondere Chance geben. In der Offenbarung des Johannes wird es geschildert, im 20. Kapitel, dass es einmal eine Zeitepoche geben wird, in der Christus
mit seiner Herrschaft, mit seiner Bergpredigt, mit seinem guten Willen diese Welt bestimmen wird. Man nennt das tausendjährige Reich, weil das so von Johannes geschildert wird. In ganz wenigen Versen, man sollte auch nicht allzu viel darüber spekulieren, denn die Heilige Schrift reißt das nur ganz kurz an. Und es wird eine Zeit des Friedens und der Freude sein, wirklich noch einmal ein paradiesischer Zustand. Und dann heißt es, dass danach der Versucher noch einmal eine Möglichkeit hat, an die Menschheit heranzutreten. Und jetzt haben wir ja sozusagen als Menschheit die Erfahrung einer langen Geschichte, einer Geschichte ohne Gott und mit dem Leid und dann noch einmal die Chance des Paradieses. Und was wird geschehen? Die Völker fallen wieder ab. Also dadurch, dass Gott es den Leuten einfach gut sein lässt, dass alles wunderbar glatt läuft und harmonisch in unserem Leben, das löst die Probleme zwischen Gott und Mensch nicht. Und Asaf hat das aus seiner Lebenspraxis, aus dem Alltag, einfach so festgehalten und gesagt, gerade die Gottlosen sind es, denen es so gut geht. Und obwohl es ihnen gut geht, obwohl die eigentlich durch Gottes Güte zur Buße geleitet werden müssten, begreifen sie nichts. Wenn wir das einmal verstanden haben, liebe Schwestern und Brüder, dann sind wir in dieser Frage, Gott, warum, mit unserem ganzen Aufschrei schon ein großes Stück weiter. Aber nun geht es ja darum, dass wir noch tiefer in die Heilige Schrift hineinkommen. Die Antwort, die Asaf findet. Wie ist es mit dem Tun des Menschen und seinem Ergehen? Wie ist das mit der Gerechtigkeit Gottes? Im Lukas-Evangelium sind zwei sensationelle Berichte zusammengefasst im 13. Kapitel. Das könnte so in der Bildzeitung als Balkenüberschrift stehen oder in der ZDF-Heute-Sendung kommen. Da heißt, Turm von Siloa brach plötzlich am hellen Tag zusammen auf dem Marktplatz, quirliges Leben, die Menschen an einem ganz normalen Tag kauften ein und dann stürzen diese Quader auf sie herein, ein Staub, ein Aufschrei, ein gellender. Menschen werden begraben, Frauen, Kinder, alte Leute unter diesem Turm. Eine furchtbare Katastrophe. Und jetzt kommt eine ganz interessante Frage. Wir würden ja sagen, wer war die Baubehörde? Wo ist der Bürgermeister? Wer war eigentlich der Architekt, der diesen Turm gebaut hat? Wir würden die Frage nach den schuldigen Tätern stellen. Das war für die Menschen in Israel sowieso klar, dass die schuldigen Täter zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Aber jetzt hat die Leute noch eine andere Frage interessiert. Wo liegt eigentlich die Schuld der Opfer? Die Leute fragen Jesus, als sie von dieser Sensation, von dieser Katastrophe gehört haben, wer ist jetzt eigentlich schuld? Wie ist es mit diesen Leuten, auf die der Turm fiel? Da muss doch irgendeine geheime, verborgene Schuld und Sünde in ihrem Leben stecken, sonst wäre ihnen diese Katastrophe nicht passiert. Und dann sagt Jesus, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr genauso umkommen. Das heißt, diese Menschen, die von dem Unglück betroffen wurden, sind nicht in besonderer Weise schuldig geworden, mehr als alle anderen, und deshalb hat sie dieses Unglück ereilt, sondern wir sitzen im gleichen Boot. Und das ist es genau, was der Apostel Paulus dann noch einmal in Römer 1 bis 3 in einem sehr konsequent durchgeführten Prozess seinen Lesern in Rom vor Augen stellt. Das sind die Juden, das sind die Griechen und alle Mangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten. Unschuldig ist gar keiner. Dass ich nach 10 Jahren wieder einmal hier stehen darf, dass ich noch lebe, dass es mir noch wirklich gut geht und ich mich an vielen Gaben Gottes erfreue, das ist das eigentlich Rätselhafte. Man müsste eigentlich fragen, lebt der Rolf Hille dieser Sünder immer noch? Warum hat Gott immer noch mit ihm Geduld? Obwohl doch das Wort über unserem Leben steht, an dem Tag, an dem du davon isst, an dem Tag, an dem du in die Sünde fällst, sollst du des Todes sterben. Verstehen Sie, die ganze Frage muss umgekehrt werden. Wir machen Gott den Prozess, wir ziehen als moderne Menschen, zumal Gott vor unser irdisches Gericht der Vernunft und sagen, wie kann ein allmächtiger, liebender, gütiger Gott das alles zulassen? Diese Frage kehrt die Bibel um und sagt, wie kann ich elender, sündiger Mensch vor dem heiligen, gerechten Gott bestehen? Welche Chance habe ich eigentlich noch, welches Recht, nachdem ich mein Leben verwirkt habe? In der ganzen Thematik, die uns so wohl vertraut ist aus vielen Alltagsgesprächen, ich hoffe wenigstens, wenn Sie mit Menschen über den Glauben ins Gespräch kommen und dann sofort, dafür kann man fast heute garantieren, diese Frage kommt, ja, wenn es Gott gäbe, dann müsste es doch in der Welt ganz anders aussehen. Dass wir diese schwere andere Lektion lernen müssen. Gott kehrt unsere Frage um. Nicht Gott sitzt vor unserem Richterstuhl und wir urteilen mit unserer Vernunft über ihn, wer er ist und was er eigentlich tun müsste, sondern wir rebellischen, sündigen Menschen müssen uns darüber wundern, dass wir überhaupt noch leben, dass es uns noch gut geht, dass er uns noch so viel Freundlichkeit schenkt. Das ist eine harte Lektion, aber es ist die Grundlektion, die uns an allen Stellen der Bibel beigebracht wird. Es geht um diese Umkehrung, dass nicht Gott vor unserem Richterstuhl Platz zu nehmen hat als der Angeklagte, sondern dass wir schreien und fragen müssen, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und wie das nun ganz praktisch aussieht, diese Wende, diese Umkehr, das macht uns der alttestamentliche Psalmist Asaf in drei knappen Perspektiven deutlich. Da ist zuerst das Dennoch des Glaubens. Dennoch bleibe ich stets an dir. Wie kommt er dazu? Dadurch, dass er sich mit seiner Klage in die Gemeinschaft des Volkes Gottes einreiht. Ich weiß es ja nicht, was bei Ihnen gerade im Augenblick auch an persönlichen Problemen da ist, was Ihnen zu schaffen macht. Vielleicht haben Sie diesen Aufschrei gar nicht so laut, weil es Ihnen einfach gut und erträglich geht, wunderbar. Aber andere mögen vielleicht wirklich einen Schrei im Herzen haben, der Sie zu zerreißen droht. Das ist gut. Das ist gut, dass wir weder Gott noch den Menschen etwas vormachen müssen, sondern dass dieser Schrei ausgestoßen werden darf, dass die Klage in der Bibel ihren Raum hat, auch hier in diesem 73. Psalm. Aber, und das ist jetzt ganz wichtig, dass wir mit dieser unserer Lebensklage nicht alleine bleiben, sondern bis dass ich ging in dein Heiligtum. Da wird die Wende eingeleitet, da kommt es zu diesem Dennoch des Glaubens. Als ich in dein Heiligtum ging, und das ist das Gute, dass Sie hier sind heute Morgen in diesem Gottesdienst, in der Gemeinschaft der Glaubenden, unter dem Wort Gottes, mit welchen Fragen auch immer Sie gekommen sein mögen, was auch immer Ihr Herz zerreißt, dass Sie hier für sich selber, ganz persönlich, da ist jeder unvertretbar, aber doch in der Gemeinschaft der Kinder Gottes eine Antwort erfahren. Ich habe ja in meinem Leben viele Gottesdienste zu halten gehabt und war in vielen Gottesdiensten. Und doch ist mir der eine Gottesdienst, in der österlichen Freudenzeit war das, unvergesslich, als nach dem Tod unseres Sohnes in einer Nacht von Freitag auf Samstag ich dann im Gottesdienst war am Sonntag. Und jedes der Lieder und der Schriftlesung und das Predigtwort noch einmal in einer ganz anderen Weise zu mir gesprochen hat und mich in eine Geborgenheit hineingeführt hat, die ich sonst selten in einem Gottesdienst erlebt habe. Einfach zu Hause zu sein in der Gemeinschaft der Kinder Gottes. Dennoch bleibe ich stets bei dir, das Dennoch des Glaubens. Das Zweite, was Asaf hier hilft zur großen Wende seines Lebens, ist das Endlich der Hoffnung. Du nimmst mich am Ende mit Ehren an. Er, der zuerst auf den Reichtum, auf das Glück, auf das Wohlergehen der Gottlosen geschaut hat und damit nicht klarkommt, auch mit seinem Leben nicht zufrieden ist, weil er so viel zu ertragen und zu erdulden hat. Und nun wendet sich der Blick auf das Ende. Du nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn wir alles, was wir an Leid und Problemen aus unserer eigenen Lebensgeschichte haben, hier jetzt in einem Zeugnis, vielleicht an diesem Mikrofon, der ganzen Gemeinde mitteilen würde, was käme da alles zusammen? Und da sagt der Apostel Paulus einen Gegensatz in Römer 8, 18. Ich bin gewiss, dass dieser Zeit Leiden nicht wert sind der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Aus der Anschauung, aus persönlichen Begegnungen habe ich Ihnen viel Konkretes gesagt über den Aufschrei unseres Herzens in dieser Welt. Und das können Sie, da brauchen Sie keinen Prediger auf der Kanzel, das können Sie auch untereinander. Was es alles zu klagen gibt, das wissen wir sehr genau. Aber der Apostel Paulus, der diesen kühnen Satz ausspricht, ich bin gewiss, dass dieser Zeit Leiden, also alles das, was wir jetzt auch in diesem Gottesdienst zusammentragen könnten, dass dieser Zeit Leiden nicht wert ist der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Von dieser Herrlichkeit kann noch einmal als Experte der Apostel Paulus, der Gottes Offenbarungen empfangen hat, in einer ganz anderen Weise reden als wir. Ihm, dem in einem hellen Licht vor Damaskus die Herrlichkeit des auferstandenen Christus erschienen ist. Er, der ihn gesehen hat als den Anfang der neuen Schöpfung, als den Grund dessen, was einmal kommen soll. Paulus redet doch nicht wie der Blinde von der Farbe, sondern er hat diesen Christus gesehen. Und später einmal bekennt er von einer besonderen Offenbarung, die ihm zuteil geworden ist, er sei entrückt worden bis in den dritten Himmel. Und selbst dort im dritten Himmel hätte er Dinge gesehen und gehört, die er nicht in menschliche Worte fassen kann. Dieser Experte der Herrlichkeit Gottes, der kann deshalb mit Fug und Recht sagen, ich bin gewiss, dass dieser Zeit Leiden nicht wert ist der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Für meine Frau und mich ist es ganz unvergesslich, dieser Augenblick, als sie auch in unseren Tübinger Jahren, das ist jetzt vielleicht 7 Jahre zurück, wegen einem gutartigen Gehirntumor operiert werden musste. Es war ein sehr großer Tumor. Und wir dann am Abend vorher im Krankenhaus noch einmal miteinander das Abendmahl gefeiert haben. Und sie dann zu mir sagte, wenn ich aus dieser Operation nicht aufwache, dann sehen wir uns in der Ewigkeit wieder. Du nimmst mich am Ende mit Ehren an. Dieses Endlich der Hoffnung. Und der letzte und dritte Aspekt, den Asaf hier zur großen Wende seines Lebens geführt hat, dass er nicht mehr fragt, Gott, warum im Sinne der Anklage gegen Gott, sondern wo er gerecht gesprochen und geheilt wird von dem lebendigen Gott. Das ist das nur der Liebe. Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei sind es, die auch Asaf in seiner großen Anfechtung, in seiner Klage, in seinem Aufschrei zur Antwort werden. Das Dennoch des Glaubens, das Endlich der Hoffnung, das Nur der Liebe. Dass Asaf Gott ganz persönlich kennengelernt hat. Gott schenkt uns an diesem schönen Sommertag viel. Ich hoffe, dass Sie auch viel Grund, wirklich so spontan zu Dank und Freude haben. Wenn Sonntag ist und die Sonne lacht und man miteinander Gemeinschaft hat im Gottesdienst und man sich nachher auch aufs Mittagessen freuen darf, vielleicht auf einen Ausflug mit der Familie, da ist so viel Gutes. Und uns geht's auch gut. Wir waren letzte Woche mit dem Betriebsausflug des Bengelhauses in einem Freilichtmuseum. Da wurden Häuser aus dem 18., 19. Jahrhundert ausgestellt und die Führerin hat es sehr eindrücklich beschrieben in den Häusern, wie schwer die Menschen es noch vor 100 Jahren um die Jahrhundertwende hatten, wie viele Säuglinge da aus jeder Familie wegstarben, wie mühsam, wie schwer, wie hart das Leben war. Einer unserer Philosophen hat deshalb gesagt, wir leiden alle am Prinzessin mit der Erbse-Syndrom. Ich weiß nicht, das Märchen von den Gebrüdern Grimm kennen Sie, ne? Diese Dame war so empfindlich, dass man eine Daunendecke auf die andere tun musste und am Schluss störte sie noch eine winzig kleine Erbse. Manchmal ist es so, dass wir eben heute in höchstem Maße auch sensibilisiert sind. Der Rest an Schwierigkeiten, an Übeln, die wir in dieser Welt haben, die tun uns oft weh, wie bei dieser Prinzessin auf der Erbse. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde, sagt Asaf hier. All das, was man an Wunderbarem, an Schönem in dieser Welt haben kann, es wird doch, selbst wenn es uns so gut geht, dieser Prinzessin auf der Erbse-Syndrom, dieses Syndrom wird eintreten und wir werden darunter leiden. Und deshalb, wenn ich nur dich habe, wenn nicht Jesus Christus als der persönliche Herr sozusagen mit seiner Liebe vor all dem steht, was wir an Gutem in dieser Welt haben, dann wird auch das Beste in dieser Welt eben uns nicht der tragende Grund der Freude sein. Und das ist das, was wir eben bei Asaf kennenlernen, das scheinbare Glück der Gottlosen, die eins nach dem anderen anhäufen und am Ende bleibt doch nichts, weil es lauter Nullen sind. Es sei denn, vor dem Glück dieser Welt steht eine Eins vor diesen Nullen und das ist die Gemeinschaft im Erdenglück mit dem Herrn Jesus Christus. Und dann auch in allem Leid. Du nimmst mich bei meiner rechten Hand. Du fasst wie ein Vater nach mir. Wenn ich ausziehen muss aus meiner Wohnung, vielleicht in ein Altenheim und eigentlich da nur noch das Warten auf den Tod sich in Monaten, vielleicht Jahren hinzieht, du nimmst mich bei meiner rechten Hand. Wenn mein Job wegrationalisiert wird und ich mich frage, für was bin ich eigentlich noch gut, und ich die Gegenwart dieses Herrn erfahre, der sagt, du bist mir lieb, ich habe meinen Sohn für dich gegeben, ich nehme dich bei meiner rechten Hand und führe dich auch auf der nächsten schwierigen Wegstrecke. Wenn wir vielleicht aus einem Krankenzimmer in einen Operationssaal geführt werden, dass wir das wissen dürfen, der gekreuzigte Herr ist bei uns und er fasst uns bei unserer rechten Hand. Wenn ich nur dich habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde, auch nicht in erster Linie nach den goldenen Gassen des Himmels, sondern nach dem, der alle Tränen abwischen wird, wo wir keine äußere Sonne mehr brauchen, sondern wo die Gemeinschaft mit Gott die Fülle des Lebens ist. Wenn ich nur dich habe und ewig mit dir im Gespräch sein darf, so wie Sören Kierkegaard auf seinem Grabstein hat einmeißeln lassen, bald ist der ganze Streit in nichts zerronnen, dann werde ich laben mich an Lebensbächen und ewig, ewiglich mit Jesus sprechen. Amen.